Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Claudia Hennen. Schönen guten Tag. In Norddeutschland geht die Angst vor dem Wolf um. Bauernverbände und Schäfer demonstrieren für einen besseren Schutz ihrer Weidetiere. Ein Thema bei Deutschland heute. Außerdem, in Rostock will ein Däne Oberbürgermeister werden. Und zwischen Gipfelrausch und Klimawandel. Heute vor 150 Jahren wurde der Deutsche Alpenverein gegründet. Er wäre der erste Ausländer an der Spitze einer deutschen Großstadt, der Däne Klaus Ruhe Madsen. Der 46-Jährige will die Wahl zum Oberbürgermeister in Rostock gewinnen, bei den Kommunalwahlen, die in gut zwei Wochen parallel zu den Europawahlen stattfinden. Ideen hat Madsen viele, politische Erfahrung keine. Der Präsident der Rostocker Industrie- und Handelskammer ist parteilos, aber er wird von CDU und FDP unterstützt. Der Möbelunternehmer lebt seit mehr als 25 Jahren in Rostock. Die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt er nicht. Und falls Sie sich jetzt fragen, darf er kandidieren? Ja, das darf er. Als EU-Bürger.
Kamera läuft.
Cool, läuft. Madsen, Clip 1, Szene 1, die erste.
Stopp.
Und bitte?
Mein Name ist Klaus Ruhe Madsen. Ich möchte Ihr Oberbürgermeister werden.
Die Kamera ist auf Klaus Ruhe Madsen gerichtet. Madsen trägt Rahmenbrille und Wikingerbart. Und will in das Rostocker Rathaus einziehen, vor dem er gerade steht. Zwei Tage lang dreht er dafür seinen Wahlwerbespot. Madsen ist Däne und Möbelhändler. Seine Geschäfte laufen gut. Er besitzt 4 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg und Sachsen und beschäftigt knapp 90 Mitarbeiter. Bis vor kurzem war er Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Rostock. Er sitzt im Mittelstandsbeirat, der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier berät. Er sammelt Spenden für kranke Kinder und trainiert eine Handballmannschaft. Warum will ein Möbelhändler jetzt Bürgermeister der größten Stadt in Mecklenburg-Vorpommern werden? Viel hat damit zu tun, dass er als Bürger und Vater selbst sieht, wo es in Rostock hakt. Im Handballverein seiner Tochter zum Beispiel fehlte ein Trainer. Also machte Madsen selbst den Trainerschein, springt ab und zu ein und fährt an Wochenenden mit zu den Spielen.
Und ein Bürgermeister ist sehr nah am Menschen. Wenn man im Deutschen Bundestag ist, glaube ich, ist er sehr weit weg. Aber der Bürgermeister hat direkten Einfluss auf die Entwicklung der Stadt. Verwaltung, die Bürger, die Vereine. Und das ist natürlich super interessant. Im Grunde genommen ist das ja auch sowas wie ein Unternehmer. Kein richtiger Politiker. Es ist ein Verwaltungschef, ein Bürgermeister. Er ist natürlich nur gewählt, aber er muss handeln.
Weniger schnacken, einfach machen. Das ist Madsens Motto. Damit tritt er als Kandidat in Rostock an. Seit mehr als 20 Jahren lebt er hier. Sollte er gewinnen, wäre das allerdings etwas Besonderes. Er wäre der erste ausländische Bürgermeister einer Großstadt in Deutschland. Jedenfalls ist dem Deutschen Städte- und Gemeindebund kein anderer Fall bekannt.
Meine Hände für unsere Umwelt, weil wir als Stadt am Meer eine besondere Verpflichtung haben.
Madsen klingt wie ein Kandidat der Grünen. Er will Radwege bauen und Elektrobusse einsetzen. Aber er tritt als Parteiloser an und wird von CDU und FDP unterstützt. Nur, seit 1945 hat es kein CDU-Kandidat auf den Chefposten des Rostocker Rathauses geschafft. Die FDP sitzt seit 2011 nicht einmal mehr im Landtag. Unter Politikern und Journalisten ist es aber ein offenes Geheimnis, dass ihn die Linke und die SPD unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gern selbst als gemeinsamen Kandidaten aufgestellt hätten. Madsens Chancen, als Politikneuling Bürgermeister zu werden, die stehen also nicht schlecht.
Weil gerade im linken Spektrum wir viele Kandidaten haben, also von SPD, Linke, Grüne. Und diese werden sich gegenseitig ein bisschen die Stimmen wegnehmen.
Jan Müller ist Politikwissenschaftler an der Universität Rostock und denkt, dass Madsen zwar soziale Themen aufgreife, aber eben auch neoliberale Positionen vertrete. Denn Madsen sagt, geht es der Wirtschaft gut, geht es auch den Menschen gut.
Und dann haben wir das gesamte Lager, was quasi die Mitte rechts davon. Liberale und CDU unterstützen ihn. Von daher gibt es da viel Potenzial, was er durchaus abschöpfen kann.
Kritiker werfen Madsen dagegen vor, er sei zu naiv. Sein Gegenkandidat Uwe Flachsmeier ist Fraktionsvorsitzender der Grünen in der Rostocker Bürgerschaft. Und er weiß, was Madsen fehlt.
Also seine mangelnde Verwaltungs- und Politikerfahrung sehe ich schon als einen seiner Nachteile. Inwieweit er den über seine charmante Art kompensiert kriegt, kann ich schwer einschätzen. Ich bin selbst ja nur auch schon längere Jahre in der Kommunalpolitik ehrenamtlich tätig. Und ich weiß, wie schwer dieses Feld und auch gerade wie schwer die Zusammenarbeit mit der Verwaltung ist. Und das wäre schon ein Plus, wenn man da Erfahrung mitbringen könnte.
Matzen will Bürgermeister sein, kein Politiker. Das mag authentisch oder planlos sein. Vielleicht ist es auch einfach Teil seiner dänischen Mentalität, bei der Menschen einfach machen.
Unternehmer leben davon zu machen, nicht zu planen. Nicht zu reden, nicht bedenken, ob und wie und wollen wir oder können wir oder andere Menschen nach Gutachten fragen, sondern eine Entscheidung treffen und dafür auch zur Verantwortung zu stehen. Das ist ein Unternehmer. Ein Unternehmer muss jeden Tag seine Entscheidung verantworten. Und das, glaube ich, kann in der Politik nicht schaden.
An politischen Taten können ihn die Rostocker Bürger jedenfalls noch nicht messen. Als Kandidat muss er noch ein bisschen besser Text lernen.
Bürgerinnen und Bürger. Ach so, nee. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Du hast jetzt noch Zeit, dich mit deinem Text auch zu beschäftigen.
Guter Hinweis.
Ein Däne will Oberbürgermeister in Rostock werden. Sie hörten eine Reportage von Katharina Elsner. Gemeinsam im Gebirge wandern oder bergsteigen, dabei günstig auf Hütten übernachten und wissen, dass man notfalls unfallversichert ist. Aus diesen Gründen treten viele Menschen dem Deutschen Alpenverein bei. Mit über 1 Million Mitgliedern ist der DAV mittlerweile der weltgrößte Bergsportverband. Heute auf den Tag genau, vor 150 Jahren, wurde er gegründet. Doch seine Ziele sind durchaus widersprüchlich. Zum einen sieht er sich als Anwalt der Berge, kämpft für Naturschutz. Andererseits will er breiten Gesellschaftsschichten die Schönheit der Berge nahebringen mit den verheerenden Folgen des Massentourismus. Ich habe vor der Sendung mit dem Alpenforscher schlechthin gesprochen, mit Werner Betzing, emeritierter Professor für Kulturgeografie an der Universität Erlangen-Nürnberg. Und ich wollte zunächst von ihm wissen, wie gut es den deutschen Alpen geht.
Die Alpen sind in einem zurzeit sehr großen Tourismusstress. Da gibt es einen regelrechten Verdrängungswettbewerb. Die großen Skigebiete werden immer größer, bauen unglaublich aus. Und das geht zulasten vieler kleiner und mittlerer Skigebiete, die dabei aufgeben und kaputt gehen.
Hat der Deutsche Alpenverein seine Mission vielleicht zu erfolgreich betrieben?
Nein, das kann man so nicht sagen, denn es ist ja sehr wichtig, dass die Menschen die Alpen besuchen. Erstens erleben die Menschen heute, die ja normalerweise sehr naturfern in Großstädten, in städtischen Umfeldern aufwachsen, erleben in den Alpen mal zuerst mal wieder so etwas wie Natur, aber auch so etwas wie Kulturlandschaft, also vom Menschen tiefgreifend veränderte Natur, die der Mensch nicht zerstört hat, sondern neu gestaltet hat. Das sind ganz wichtige Erfahrungen für die heutigen städtisch geprägten Menschen. Aber es ist genauso wichtig, dass die Menschen nicht alle auf einen Punkt kommen, auf die wenigen Modegipfel, auf die wenigen Modeorte, sondern dass sie sich breiter im Raum verteilen, weil nur so kann man auch die Alpen wirklich angemessen wahrnehmen.
Sie haben von Modegipfeln gesprochen. Schauen wir mal auf den Watzmann. Da gibt es einen Streit um die Hütte. Die Münchner Sektion des Deutschen Alpenvereins will das Watzmannhaus erweitern. Naturschützer haben dagegen vor Gericht einen Baustopp erwirkt. Was ist da los?
Das ist der klassische Widerspruch zwischen dem Alpenverein, der an dem Punkt Anbieter ist, und der merkt halt, dass die Hütten bei bestimmten Modegipfeln zu eng werden und dass deswegen die Hütte ausgebaut werden soll. Das große Drama ist, dass etwa 2/3 der Alpenvereinshütten zu wenig Besuch haben, durchaus noch mehr Besucher vertragen könnten und dass es einige relativ wenige Modehütten sind, die so überlaufen sind und die ausgebaut werden sollen. Und da wäre es meines Erachtens wichtig, solche Hütten nicht auszubauen, sondern dafür zu sorgen, dass die Menschen sich lieber in andere Gebiete verteilen.
Also die Ruhe zum Beispiel stärker zu bewerben, etwas abseitige Wege.
Genau, Das ist ja gerade das, was unsere heutige Konsumgesellschaft so stark ausmacht. Die Menschen kaufen Konsumangebote und der Alpenverein muss sehr aufpassen, dass er die Alpen nicht auch als Konsumangebot verkauft auf seinen Hütten, die immer größeren Komfort haben. Die Alpen sind Natur und die Natur sperrt sich gegen den Menschen und deswegen muss der Mensch auch Widerstand überwinden. Das ist eine ganz zentrale Basiserfahrung in den Alpen. Natur ist immer auch etwas Widerständiges und der Mensch macht nur dann tiefe Erfahrungen mit Natur, wenn er sich diesen Widerständigkeiten aussetzt. Wichtig wäre es, dass die Wanderer wirklich sich ihre Wege selber suchen und nicht die wenigen bekannten großen Trails durch den Alpen folgen, wie zum Beispiel dem E5 von München nach Venedig, dass die Menschen auf die Idee kommen, sich ihren Weg selber zu suchen und auf diese Weise Teile der Alpen entdecken, wo nur relativ wenig Menschen unterwegs sind. Und die gibt es zuhauf.
Also die Alpen sind durchaus noch ein unbekannter Ort?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es sind nur, würde ich mal sagen, 10% der Alpen wirklich überlaufen. Und die anderen großen Gebiete der Alpen, da ist noch so viel zu entdecken. Da ist noch so viel zu sehen und zu erleben, dass es für ein ganzes Bergsteigerleben, für ein ganzes Wanderleben nicht ausreichen würde.
Aber wie lange werden sie noch so sein? Wie lange wird es noch Gletscher geben?
Die Gletscher gehen deutlich zurück. Sie sind schon in der Vergangenheit sehr deutlich zurückgegangen. Man braucht sich nur die alten Postkarten anzugucken. Dann hat man eine wunderbare Vergleiche, wie stark die Gletscher sich zurückgezogen haben. Die sind teilweise nur noch ein Bruchteil so groß, wie sie um 1900 waren. Das verändert die Alpen sehr stark. Aber auch nur in bestimmten sehr hochgelegenen Regionen ist das eine starke Veränderung. In anderen Regionen, wo es halt keine Gletscher gibt, und das sind große Teile der Alpen, die davon geprägt sind, da ist das weniger deutlich sichtbar.
Und welche Risiken bringt der Klimawandel für Bergsteiger und Wanderer mit sich?
Viele Zustiege zu den Hütten, wo man über einen Gletscher gehen muss, werden wesentlich schwieriger oder werden gar nicht mehr möglich zu begehen. Der Steinschlag im Sommer nimmt zu und der Permafrost taut auf und da geraten viele Alpenvereinshütten, die auf dem Permafrost aufgebaut sind, geraten in Schwierigkeiten und damit werden einige hochgelegene Stützpunkte nicht mehr praktisch aufrechtzuerhalten sein auf Dauer. Gerade wenn es um Steinschlag geht, ist das ja eine häufige Ursache, dass Menschen an einem Berg verunfallen durch Steinschlag.
Ein Zustandsbericht der Alpen vom Alpenforscher Werner Betzing zum 150. Geburtstag des Deutschen Alpenvereins. Weide oder Wolf? Für den Bauernverband gibt es da keine Alternative. Auch nicht bei der Frage Deiche ohne Schafe oder Weiden ohne Kühe? Diese Slogans stehen immer wieder auf Plakaten, wenn Wolfskritiker vor Landtagen demonstrieren. Am Wolf scheint's, scheiden sich die Geister bei Bauern und Schäfern. Nach realistischen Schätzungen leben derzeit über 1000 Wölfe in Deutschland und ihre Zahl wächst. In Norddeutschland haben sie in den vergangenen 4 Jahren mehr als 1300 Nutztiere getötet. Heute Mittag gab es in Hamburg eine weitere Demo gegen den Wolf. Mein Kollege Axel Schröder ist vor Ort.
Ja, hier vor dem Tagungshotel in Hamburg-Heimfeld im Süden Hamburgs treffen sich heute die Umweltminister der Bundesländer. Unter anderem auf der Tagesordnung steht der Umgang mit dem Wolf. Und deshalb haben sich hier auch Vertreter von Bauernverbänden eingefunden aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Schleswig-Holstein, aus Niedersachsen und aus Hamburg. Einige haben kleine Lämmer auf den armen 800 Wölfe gibt es in ganz Deutschland. Und diese 800 Wölfe haben 1100 Tiere gerissen im vergangenen Jahr. Und neben mir steht jetzt Jörn Ehlers, der Vizepräsident des Landvolks in Niedersachsen. Was treibt Sie heute hierher, Herr Ehlers?
Also Niedersachsen ist eins der Bundesländer mit dem höchsten Wolfsbestand, der höchsten Wolfsdichte. Vor allen Dingen in Ostniedersachsen ist eine starke Betroffenheit der Bevölkerung mittlerweile da. Und das ist, sind halt ungelöste Probleme derzeit, die die Tierhalter und die Bevölkerung dort auf dem Lande hat und wo viele offene Fragen da sind.
Aber was tun? Welche Vorschläge zum Umgang mit dem Wolf liegen denn auf dem Tisch? Also wäre es denn in Ihren Augen eine gute Idee, den Wolf wieder ganz aus Deutschland rauszudrängen, also die Wolfsrudel, die hier langsam aufwachsen, dann doch zum Abschuss freizugeben? Oder was muss passieren?
Es wäre sicherlich utopisch zu sagen, so der Wolf, der muss komplett wieder weg. Also wir akzeptieren es schon, dass ein Wolfsbestand in Deutschland in geeigneten Gebieten akzeptiert werden muss von den Tierhaltern. Bloß die Art und Weise, wie es im Moment gemanagt wird, es wird ja immer vom Wolfsmanagement gesprochen, das ist für uns Tierhalter und Betroffene eine Lachnummer.
Neben mir steht auch Klaus-Peter Lucht, er ist Vizepräsident des Bauernverbands in Schleswig-Holstein. Herr Lucht, wie groß sind denn die Probleme in Ihrem Bundesland, in Schleswig-Holstein?
In Schleswig-Holstein werden wir nicht verhindern können, dass wir ein Durchzugsland für Wölfe sind. Das bedeutet ein, zwei Tiere. Aber zurzeit ist es so, dass wir durch die FFH-Richtlinie, die uns in einer Bestandsobergrenze behindert, also die zu bejagen, wir Angst haben, dass wir einen Rudel gebildet kriegen. Und dann wird es für die Weidewirtschaft in Schleswig-Holstein unkontrollierbar werden.
Sie sagen, es muss etwas passieren. Welche rechtlichen Änderungen wären denn dann vonnöten?
Die FFH-Richtlinie auf EU-Ebene und das Bundesnaturschutzgesetz muss unbedingt geändert werden. Der Wolf gehört ins Jagdrecht und dann auch zu einer ordentlichen Bestandsführung.
Vielen Dank Ihnen beiden. Ich mache mich jetzt auf die Suche nach Jens Kerstan. Er ist Vorsitzender der Umweltministerkonferenz und Hamburger Umweltsenator. Dazu muss ich durch die Lobby von diesem Tagungshotel laufen, denn Jens Kerstan befindet sich hier im hinteren Teil, im Garten des Hotels. Gut, hier im Garten des Tagungshotels stehen auch drei Schafe, allerdings welche aus Kunststoff, zwei Muttertiere und ein Lamm. Und daneben steht Jens Kerstan, der Hamburger Umweltsenator. Herr Kerstan, vielen Dank, dass Sie in der Pause hier kurz rausgekommen sind. Kann man denn schon sagen, ob es da Bewegung gibt in dieser Frage, wie mit den Wolfspopulationen umgegangen wird? Ist man da auf einem guten Weg? Ziehen da die Landesumweltminister alle an einem Strang?
Ja, wir haben ja in den letzten Jahren durchaus Fortschritte erzielt. Also die Schäden, die durch Wölfe verursacht werden, können mittlerweile zu gut 100% entschädigt werden. Wir haben eigentlich auch schon klare Regeln uns gemeinsam verständigt, unter welchen Fällen und unter welchen Umständen Wölfe, wenn sie denn nicht mehr kontrollierbar sind, geschossen werden können. Inwieweit das jetzt ausreicht oder inwieweit da jetzt noch weitere Maßnahmen notwendig sind, das ist ein sehr umstrittenes Thema. Und ich glaube, da werden wir erstmal noch eine ganze Menge diskutieren und auch noch mal von der Bundesebene hören. Letztlich geht es dabei natürlich auch um europäisches Artenschutzrecht.
Noch ist es also nicht klar, wie das Problem angegangen werden soll, aber die Umweltminister, so scheint es, haben das Problem erkannt und nehmen die Probleme der Bauernverbände ernst. Was aber am Ende dabei rauskommen wird, hier bei dieser Umweltministerkonferenz, das ist vielleicht erst morgen absehbar, wenn diese Konferenz zum Abschluss kommt.
Die Angst vor dem Wolf geht um in Norddeutschland. Axel Schröder berichtete aus Hamburg.